Und nun stehen wir vor einem ungeheuren Berg. Du sollst Gott lieben mit aller deiner Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit der Glut deines Herzens und aus ganzem Verständnis. Du sollst, du musst, vielleicht dürfen wir sagen, du darfst Gott lieben. Was bin ich so froh, dass es nach dem Hebräischen auch heißen kann, du wirst Gott lieben. Mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und aus ganzem Verstehen heraus. Sodass wir eines Tages dann mit David sagen können, der so im Psalm 18,1 gesagt hat, ich liebe dich, Yahweh, meine Stärke. Haben wir das auch schon einmal gesagt? Ich liebe dich, du Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der du meine Stärke bist. Ich liebe dich, Gott. Oder lagen wir eher auf der Linie von Simon Petrus, der gesagt hat, auf die Frage des Herrn Jesus, liebst du mich mehr als die anderen? Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, ob ich dich liebe. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Ich glaube, das ist erst möglich, nachdem das geschehen ist, was uns in Römer 5,5 bezeugt wird. Die Liebe Gottes, und das ist auch die Liebe zu Gott, ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Denn wer sind wir, dass wir den unsichtbaren Schöpfer aller Dinge, den alleinigen Gott, lieben könnten und sollten? Aber wir dürfen es, wir sind herzlich eingeladen. Aber es gilt trotz alledem, was der Apostel Johannes einmal sagt in seinem ersten Brief. Er hat uns zuerst geliebt. Darum haben wir die Möglichkeit, ihn zu lieben. Ich möchte heute Abend nicht das Sollen und Müssen vor unser Angesicht stellen und vor unsere Herzen, sondern göttliche Verheißungen, die er gegeben hat, für den Fall, dass wir ihn lieben. Und wir sind alle eingeladen zu diesem köstlichen Weg, zu diesem Höhenweg des Heiligen Geistes, der in unsere Herzen ausgegossen ist. Das Erste, wer Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ich möchte eine Bibelstelle lesen aus 1. Korinther 8. Und da sollten wir wissen, dass wir hier wahrscheinlich Bruchstücke haben aus einem verloren gegangenen Brief der Korinther an Paulus. Bruchstücke, die er zitiert und beantwortet. Wer von Ihnen eine Menge Bibel hat, der wird dies dann sogar in Zitatstrichen vermerkt sehen. Und so haben offensichtlich die Korinther dem Apostel Paulus geschrieben, was aber die Götzenopfer anbetrifft, wissen wir Bescheid. Denn wir alle haben Wissen. Hier steht Gnosis. Wir alle haben Wissen. Antwort des Apostels Paulus, die Gnosis, das Wissen, bläht auf, die Liebe aber allein erbaut. Beides ist ein Volumenzuwachs, ein Quantitätszuwachs. Das eine, ein Quantitätszuwachs wie bei einem aufgeblasenen Luftballon. Man braucht nur hineinzustechen und schon ist alles wieder hin. Das Wissen bläht auf. Die Liebe aber baut auf. Nicht zuletzt die Behausung Gottes im Geist aus lebendigen Steinen, die da aufgebaut ist auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Wenn jemand sich einbildet, er erkenne etwas, dann hat er noch nicht einmal erkannt, auf welche Weise man erkennen soll. Das ist Paulus. Er geht an die Wurzeln, er geht radikal vor. Und dann kommt der bedeutsame Satz, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Das ist das Primäre, das Erste, das Wesentliche, dass wir von ihm, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus, erkannt worden sind. Erst dann können wir ihn erkennen, wie er ist, in seinem Wort und durch seinen Geist. Paulus stellt hier Gnosis und Epignosis gegenüber. Wissen und Erkennen. Und das ist ein bedeutsamer Unterschied. So wie es einen Unterschied gibt zwischen Intelligenz und Weisheit. Es gibt viele intelligente Menschen, die aber nicht weise sind. Und so wie es einen Unterschied gibt zwischen Sachwissen und einem personalen Erkennen. So wie es Paulus einmal sagt, ihn zu erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden. Freilich gehört die Intelligenz zur Weisheit. Und das Wissen hat Paulus keineswegs für uns gestrichen, sondern das Wissen ist ein elementarer Bestandteil des Erkennens. Es gehört zum Instrumentarium. So wie unser menschlicher Geist nichts anderes ist als der Computer für den Heiligen Geist. Mit unzähligen Schaltungsmöglichkeiten, mit Milliarden Neuronen und Querverbindungen. Was für eine Möglichkeit hat Gott allein in unser Gehirn gegeben? Denn der Heilige Geist legt Zeugnis ab in Kooperation mit unserem Geist. Also das gehört dazu. Aber erkennen ist mehr. Von ihm erkannt worden sein. Das ist bereits in der Genesis, im ersten Buche Moses angesprochen. Adam erkannte Eva, sein Weib, und sie gebar Kain. Lebenszeugnis durch Gottes Wort und durch Gottes Geist. So sind wir durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht aller seiner Geschöpfe für Gott seien. Jakobus 1, 18. Das ist Erkennen. Erkennen heißt personale Erkenntnis auf dem Boden der Liebe. Ich lese hierzu Philipper 1, zunächst einmal Vers 6. Indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und dann Vers 9 bis 11, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme zu Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum bewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Hier haben wir es. Personale Erkenntnis, überströmend in Einsicht, Einsichtnahme in den Geliebten, hier in Gott und in seinen Sohn, und die Frucht, die aus dieser Liebesverbindung der Erkenntnis stammt. Und wenn einmal dem Mose gesagt wird von dem lebendigen Gott, ich erkenne dich im Namen, dann ist das mehr als lediglich ein Erkennen mit dem Namen, dass Gott gewusst habe, dass dieser Kerle da unten Moses heißt. Das ist zu wenig. Ich erkenne dich im hochheiligen Namen, im Shem Yahweh, wie in einem Mikroskop liegst du vor mir offenbar. Ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ich erkenne dich im Namen. Völlige Einsicht in unser Wesen. Was ist es dann, Wenn der Apostel Paulus einmal im Blick auf den Tag der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus sagt, wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, hinweggenommen werden. Und dann fährt er fort, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte ich wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich von mir ab, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt wie in einem Bronzespiegel, in rätselhaften Umrissen, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Nicht bei der Niederschrift des Epheserbriefes, sondern bei der Wiederkunft unseres hochgelobten Hauptes und Herrn Jesus Christus, dem wir dann gleich sein werden und den wir dann erkennen werden, wie er ist. Jetzt erkenne ich stückweise, mosaikartig, wie in einem Puzzle. Dann aber werde ich völlig erkennen, in der gleichen Weise, wie ich jetzt schon erkannt worden bin von dem lebendigen Gott. Ja, ich möchte doch noch einmal an 1. Korinther 8 denken. Wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und dazu das wenig bekannte Wort abschließend zu diesem Punkt aus Galater 4, 8 bis 9. Damals, als ihr noch nicht Gott kanntet, dientet ihr wie Sklaven denen, die von Natur aus keine Götter sind. Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder um den schwachen und armseligen Anfangsgründen oder Elementargeistern zu, denen ihr erneut wie Sklaven dienen wollt? Das ist wesentlich, von Gott erkannt worden sein, auf der Ebene der Liebe, und dann werden wir hingeführt durch den Heiligen Geist, ihn zu erkennen und die Tiefe und Herrlichkeit und Schönheit seines göttlichen Wesens. Das Zweite, Liebe schafft Erkenntnis auf der Ebene von Wesensgleichen. Das ist sehr wichtig. Wissen Sie etwa, was in einer Wühlmaus vor sich geht, die ja auch eine Nähfäsch hat, eine Psyche? Bei einem Hund können wir es ahnen. Wir hatten einmal einen großen Hund zu betreuen. Wenn der dann einschlief, da rannte er jedes Mal mit seinen Füßen um die Wette, irgendwie auf der Jagd nach einem Beutetier. Da konnten wir ahnen, was in ihm vorgeht. Aber letzten Endes wissen wir nicht, was in einem Tiere vorgeht und schon gar nicht, was in einem Engel vor sich gehen mag. Und so kann eigentlich nur der Mensch den Menschen erkennen, weil er Schlüsse und Schlussfolgerungen von seinem eigenen psychischen und pneumatischen geistigen Erleben auf den anderen ziehen kann und Vergleiche erheben kann. Aber auch da gibt es Grenzen. Trotz aller Psychologie, trotz aller Psychotherapie, trotz aller Seelsorge bleibt ein letztes personales Geheimnis, selbst in der Ehe, wenn man 50 Jahre verheiratet ist. Der Mensch kann günstigstenfalls den Menschen erkennen. Und dann sagt der Apostel Paulus etwas Ungeheuerliches. Gott kann nur Gott erkennen. Nur der Geist Gottes kann eindringen in das Wesen Gottes und das Wesen Gottes erkennen und die Tiefen Gottes erkennen, die Tiefen seiner Heilsratschlüsse und seiner Gerichte. Schluss, aus! Und dann kommt der Satz, wir aber haben Gottes Geist und können deshalb Gott erkennen, Was ist das für ein ungeheuerlicher Zusammenhang? 1. Korinther 2, 7 bis 12. Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Fürsten dieses Äons erkannt hat. Denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie keineswegs den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt haben. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott zubereitet denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Was ist das doch für eine heilige, geistgestaltete Logik, die hier der Apostel Paulus vor uns entfaltet? Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Und die verkündigen wir auch. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das sind die Sinne der wissenschaftlichen Erkenntnisaneignung. Geschmack und Geruch spielen hier keine Rolle im Punkto Offenbarung, aber hier könnte man meinen, mit dem Sinn des Auges und des Ohres vielleicht Offenbarung zu erlangen. Und Sie wissen ja alle heute, sonderlich die Jüngeren, was für ungeheure wissenschaftliche Möglichkeiten den Radius des Auges und des Ohres erweitert haben. Da haben wir nicht nur Mikroskope, sondern Rasterelektronenmikroskope, mit denen man sogar Atome sehen und darstellen kann. Da haben wir die unerhörten Computermöglichkeiten. Da haben wir die großen, gewaltigen Parabolantennen, mit denen wir meinen, wir könnten bis an den Rand des Universums vordringen. Ja, wir schießen sogar solche Teleskope in den Weltenraum hinaus, wie das Hubble-Teleskop, um vielleicht noch größere Kunde zu erlangen. Aber auf diesem Wege weder durch die Schau in den Makrokosmos, noch durch die Schau in den Mikrokosmos und durch all die wissenschaftlichen Lauschorgane des Ohres ist eine Erkenntnis Gottes möglich. Aber auch, was in keines Menschen Herz aufgestiegen ist, an Träumen, an Visionen, an Gottsuche, an religiöser Inbrunst, auch das ist kein Offenbarungsorgan. Es ist bestenfalls Gottsuche, die nicht zum Ziel kommt. Da möchte ich es doch noch einmal lesen. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keinem Menschenherzen aufgestiegen ist, das hat Gott zubereitet denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Was für eine kostbare Verheißung ist das für diejenigen, die den lebendigen Gott lieben. Und dazu wollen wir in dieser Abendstunde einladen, dass uns das der Heilige Geist wichtig machen könne, dass er uns brennend in unser Herz hineinschreiben möge, dass wir uns dafür öffnen, für diesen Gott und Vater, der nur eines will, mit uns Gemeinschaft der Liebe zu haben. Und wir lieben Gott nicht, weil wir ihn fürchten, sondern wir fürchten Gott, weil wir ihn lieben. So hat es Pascal gesagt. Und das ist etwas ganz anderes. Sprüche 8, 21 soll diesen Punkt abschließen. Ich, die Weisheit, wandle auf dem Pfade der Gerechtigkeit, um die, die mich lieben, wesenhafte Wirklichkeiten ererben zu lassen. Das ist ein Wort der Weisheit, letzten Endes Jesu Christi selbst. Das Dritte. Wer Gott liebt und nach dem Vorsatz Gottes berufen ist, dem dient das ganze All. Das sind also zwei Voraussetzungen, die hier genannt werden in dem Text, den ich gleich lesen werde. Einmal eine objektive Voraussetzung, zu der wir überhaupt nichts hinzutun konnten. Dass wir nämlich nach dem Vorsatz Gottes berufen worden sind. Darüber haben wir heute Morgen gesprochen. Aber das Zweite, das ist nun gleichsam in unser Ermessen gestellt. Das ist unsere subjektive Antwort darauf, dass er uns zuerst geliebt hat. Wer Gott liebt, dem lässt er alle Dinge zum Guten dienen. Römer 8, 26 bis 30 steht dieses Wort, das schon vielen Gotteskindern zu einer Hilfe in der Not geworden ist. Ich möchte es lesen nach dem Grundtext. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für die Heiligen gottgemäß, auch im Gebet. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Gott das All zum Guten anordnet oder Gott das All zum Guten dienen lässt, syn ergazomai, zum Guten mitwirken lässt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Denke hier an einen Bildhauer. Wenn wir lesen, dass Gott uns alle Dinge zum Guten anordnet oder alle Dinge zum Guten mitwirken lässt. Wir waren einmal in Südtirol und wohnten bei einem Holzbildhauer, der riesengroße Statuen aus Holz gehauen hat, auch für Kirchen und Dome. Ein wirklicher Künstler, und er hat uns einmal in seine Werkstatt mitgenommen und hat uns gezeigt, wie gefährlich es ist, wenn man bei dieser Arbeit beginnt und sich an einen äußerst wertvollen Zirbenstamm heranwagt, wie dann die ersten Schnitte schon dieses ganze kostbare Holz verunstalten können, wenn er nicht in diesem Holzstamm bereits die fertige Figur vor Augen sieht. Das sieht unser Gott. Der Bildhauer, der unser Leben mit seinen Meißelschlägen gestaltet, manchmal so, dass wir es gar nicht so gerne haben, aber der bereits das fertige Bild sieht, das nämlich ist das Gute, das dabei herauskommen soll bei dieser Sache, dass das Bild des Erstgeborenen der Söhne in den nachgeborenen Söhnen ausgestaltet wird. Und dazu setzt Gott alle Mittel so ein, dass unsere Lebenszeit zur Gotteszeit wird und dass jede Minute und Sekunde unseres Lebens zum Schnittpunkt der höchsten Interessen Gottes und auch letzten Endes unserer höchsten Interessen wird. Das Herausgebildetwerden des Bildes des Erstgeborenen in den nachgeborenen Brüdern möchte Ihnen eine scheinbar lächerliche Geschichte erzählen. Es ist eine erfundene Geschichte. Da hat ein Christ einen schönen Apfelbaum direkt an der Grenze zum Nachbarn. Der Nachbar sammelt auch immer welche mit auf. Und der Apfelbaum des Nachbarn trägt ziemlich krüppelhafte Früchte, die nichts taugen. Holzäpfel, die er nicht verwenden kann. Und weil der Nachbar ein gottloser Chemiker ist, geht er eines Nachts her mit einem Fass voller Salzsäure und gießt es auf die Wurzeln des von ihm beneideten Nachbarn mit seinem schönen Baum. Und siehe da, innerhalb kurzer Zeit geht dieser Baum ein. Nun möchte unser frommer Mann am liebsten seinen Nachbarn verfluchen. Aber weil er das ja nicht darf, er soll ja die Feinde lieben, beißt er die Zähne zusammen, sägt seinen Baum ab, gräbt die Wurzel aus und siehe da, er stößt mit dem Spaten an eine harte Kassette aus dem 30-jährigen Krieg. Und als er sie öffnet, siehe da, darin sind lauter Golddukaten. Und er ruft aus: Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten dienen. Sehen Sie, so sehen wir das Wort meistens. Das kann natürlich einmal passieren, aber das passiert höchst selten. Sondern wir haben dann oftmals unter den bildnerischen Bemühungen Gottes des Vaters zu leiden. Möchte aber noch ein Wort aus Lukas 11 lesen, 11 bis 12. Ja, aber ist ein Vater unter euch, den der Sohn um Brot bitten wird, er wird ihm doch nicht einen Stein geben oder auch um einen Fisch. Er wird ihm anstatt des Fisches doch nicht eine Schlange geben oder auch wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben vermöget, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten? Das ist das Gute Gottes. Der Heilige Geist, der uns gestaltet, der uns formt, der uns in seine erzieherischen Bemühungen mit hineinnimmt und das Bild Jesu in uns gestalten und ausgestalten will. Denen, die Gott lieben, geschieht dieses, nicht allen Menschen. Wohlbemerkt, denen, die da Vorsatz berufen sind und die ihn lieben. Und wenn wir ihn nicht lieben, dann kann es gehen nach der Weise von Psalm 73, Vers 21 bis 24. Als mein Herz sich erbitterte und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und wusste nichts. Ein Behema, ein Vieh, wurde ich vor dir. Behema und Behemoth ist in der hebräischen Heiligen Schrift ein Bild für jene riesenhafte Sauriere, jene Fleischberge mit einem kleinen Gehirn. Da war ich dumm und wusste nichts. Ein vernichtendes Urteil über mich und vielleicht auch über Sie, wenn wir oftmals gegen die Führungen Gottes aufbegehren und murren und uns ungerecht behandelt fühlen und Gott dem Vater voller Misstrauen gegenübertreten, vielleicht weil wir einen Vater hatten, den wir nie lieben konnten und unser kindliches Vaterbild nunmehr übertragen auf den Vater aller Vaterschaften. Ich weiß, wovon ich rede. Aber dann sagt der Psalmist: Doch, ich bin stets bei dir. Du hast mich ergriffen bei meiner rechten Hand. Durch deinen Ratschluss wirst du mich leiten. Und danach, in Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen. Viertens, denen, die Gott lieben, ist der Siegeskranz des Lebens verheißen. Wir lesen dazu Jakobus 1, erst einmal von Vers 1 bis 4. Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Diaspora sind, seinen Gruß. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet. Es steht sogar da, wenn ihr in buntfarbige Versuchungen fallet, wenn ihr also grün und blau geschlagen werdet. Und das sollen wir für Freude halten? Weil ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in keiner Beziehung Mangel habet. Ich breche hier erst einmal ab. Vollkommen und vollendet. Wenn ein Kindlein auf die Welt kommt, dann ist es in der Regel vollkommen. Aber es ist noch lange nicht vollendet. Es ist zwar alles in ihm disponiert und angelegt, es fehlt wirklich nichts, auch an inneren Drüsen, an Nervenbahnen und dergleichen, aber es muss alles ausgebildet werden und muss in reife Schüben und Wachstumsknoten dann schließlich dem Erwachsenen-Dasein entgegengeführt werden. Das ist dann die Vollendung. Und so ist es auch bei den Kindlein in Christo, die wiedergeboren sind durch die Barmherzigkeit Gottes und durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einer lebendigen Hoffnung, dass sie vermöge, der ihnen hoffentlich in den Gemeinden dargereichten, unverfälschten Milch des Evangeliums, die da wortgemäß ist, wachsen können bis hin zur Vollerrettung, sodass sie eben nicht nur vollkommen sind, sondern auch vollendet. Das Leben will ausreifen zur Vollendung. Ein ganz kleiner Nebengedanke. Hinsichtlich des Gehorsams Jesu Christi. Jesus Christus stand dem Vater in einem vollkommenen Sohnesgehorsam gegenüber, auch schon vor Grundlegung der Welt. Aber dieser sein Sohnesgehorsam war noch nicht vollendet. Er konnte erst vollendet werden in den Tagen seines Fleisches, als er versucht worden ist wie wir. In gleicher Weise, mit denselben Methoden und in seinen Versuchungen gelitten hat, damit er heute weiß, voller Mitleid, wie es den Brüdern zumute ist, wenn sie versucht werden. Auf diese Weise hat er den vollkommenen Sohnesgehorsam zur Vollendung geführt. Auch wir sollen vollkommen und vollendet sein. Und das sagt uns der Apostel Johannes in 1. Johannes 4, dass wir die köstliche Möglichkeit haben, dass die in uns wirkende Gottesliebe zum Ziel kommt, sodass wir Freimütigkeit haben im Blick auf den Tag des Gerichtes. Liebe Brüder, wer hat das? Der soll sich melden. Sodass wir dann sagen können mit Paulus, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Oder wie Jesus im hohen priesterlichen Gebet, Vater, ich komme. Ich komme zu dir. Ich habe dein Werk vollendet. Nun verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Welt. Da sagt Johannes, dass uns die zum Ziel kommende Gottesliebe befreien will von jeglicher Art der frommen Neurose und der peinigenden Angst. Denn Angst ist nicht in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe, da meint er allerdings nicht die heilige Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, die ja nichts anderes ist als eine Frucht des Heiligen Geistes und an der nach Jesajas 11 auch der Messias wohlgefallen hatte, sondern da meint er die peinigende, neurotische Angst vor dem lebendigen Gott, die quälende Angst, ob wir zum Ziel kommen mögen. Die zum Ziel gekommene Liebe treibt die Angst aus. Und dann können wir werden, sagt Johannes, der Apostel des Wesens, wie er, Jesus, war in dieser Welt, wenigstens in diesem einen Punkt, dass wir Freimütigkeit haben im Blick auf den Tag des Gerichtes. Jakobus 1 noch einmal. Wir sollen vollkommen unvollendet sein und in keiner Beziehung Mangel haben. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen freiwillig gibt und keine Vorwürfe macht. Wenn wir ihn bitten. Und dann in Vers 12. Und darauf steuert der ganze Text hin. O glückseliger Mann, der du die Versuchung erduldest. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone oder den Siegeskranz des Lebens empfangen, welche Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Die Krone des Lebens, der Siegeskranz des Lebens, das ist Leben im Vollsinn der Vollendung. So wie wir das heute Morgen gesehen haben, vom ewigen Leben, vom eschatologischen Leben, vom Leben der kommenden Heilszeiten der Vollendung, das uns anbruchweise schon jetzt gegeben ist, wenn wir in Christus Jesus glauben und das einmal vollendet werden wird. Und das wird hier umrissen mit dem Begriff Siegeskranz oder Krone des Lebens. Dazu Jakobus 2,5. Hat nicht Gott die Bettler des Kosmos auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu Erben des Reiches, welches er denen verheißen hat, die ihn lieben, die ihn lieben? Zur Ergänzung noch ein Wort des Apostels Paulus, der auch von einem Siegeskranz, von einer Krone Gottes spricht für die, die ihn und seine Erscheinung lieben. Wir kennen alle das Wort aus 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. So wie es im alten Bunde war, dass über manche Opfer dann noch ein Trankopfer ausgegossen wurde. So sieht Paulus sich in seinem kommenden Märtyrertod als eine Zugabe zu dem ein für allemal geschehenen Opfer Jesu Christi. Und er wusste das, das hat ihm der Herr geoffenbart, ähnlich wie einem Apostel Petrus. Ich habe den guten Kampf gekämpft, eigentlich ich habe den idealen Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und das ist nun Gerechtigkeit in völliger, letztgültiger Ausgestaltung, in der höchsten Qualität kommender Ewigkeiten. Es gab Brüder, die haben gesagt, das war dann die Gewissheit, die Paulus erlangt hatte. Er, der gerne dem Leiden Christi gleich werden wollte, damit er auf irgendeine Weise der Exanastasis am dritten Tage teilhaftig würde. Und er wusste ja damals noch nicht, ob er es erlangen würde. Ich glaube nicht, dass man das aus diesem Worte herauslesen kann. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, und nun kommt es, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Und wer, der wirklich wiedergeboren ist aus dem Heiligen Geist und der ein Gotteskind ist, würde nicht von ganzem Herzen ihn lieben wollen und mehr dahin geführt werden, dass er ihn, den Vater und den Sohn, tatsächlich liebt im Heiligen Geist? Denen, die seine Erscheinung lieben. Es gibt zwei Wörter für die Wiederkunft Jesu Christi. Einmal Parousie, Gegenwart. Das ist jene Gegenwart, wo der Herr Jesus vom Thron sich erhebt, um einzugreifen, aktiv einzugreifen in das endzeitliche Geschehen. Deshalb ist diese Parousie Jesu Christi kein Zeitpunkt, sondern eine gewisse Zeit, und in dieser Zeit seiner Parousie wird auch die Gemeinde zu ihm entrückt. Und dann das andere Wort, Epiphanie, das hier in diesem Pauluswort verwendet wird und das die Elberfelder mit Erscheinung übersetzt. Das ist das in Erscheinung treten, das sichtbar werden, das greifbar werden. Ich darf es einmal mit der Sonne versinnbildlichen. Wir standen oftmals, meine Frau und ich, bei unseren Bergwanderungen im frühen Morgen vor einer Berghütte und haben dann erlebt, wie der Himmel sich rot verfärbte, wie dieses Glühen der Morgendämmerung über den Bergen heraufstieg. Das war die Parousie der Sonne, die Gegenwart. Aber dann stieg der Feuerball der Sonne empor über dem Gebirge. Das war dann ihre Epiphanie, ihre Erscheinung. Jesus Christus hatte in zweifacher Weise eine Erscheinung, wo man ihn sehen konnte. Einmal in den Tagen seines Fleisches. Da werden Sie sagen, da bin ich ja nicht dabei gewesen. Aber wir haben wunderbare, raumfüllende Fotos von seiner Erscheinung. So wie man das heute bei einer Plastik macht, dass man mit der Videokamera um die Plastik herumfährt, um sie von allen Seiten zu erfassen. So sind uns vier detaillierte Fotos der Erscheinung Jesu Christi in den vier Evangelien gegeben worden. Und in wunderbarer Weise erstrahlt uns die Epiphanie unseres Herrn. Und deshalb sagt Paulus, wir sollten beitreten den gesunden Worten unseres Herrn Jesu Christi. Es gibt ja solche Fülle Christen, die von den Evangelien gar nichts mehr wissen wollen. Und dann die zweite Epiphanie, wenn er kommen wird, gesehen wird. Kommen wird mit allen seinen Heiligen, um die Herrschaft und das Königtum zu ergreifen, die Feinde zu entmachten, wo er gesehen werden wird von denen, die ihn zerstochen haben, die dann Buße tun werden von seinem Volke Israel, das er viel mehr liebt als alle Frommen zusammengenommen. Und wo er gesehen werden wird, an seinen durchgrabenen Händen von allen Völkern dieser Welt. Das ist seine Epiphanie, wo er strahlend aufgehen wird wie die Sonne der Gerechtigkeit, mit Heilung unter ihren Flügeln und in ihren Strahlen. Lieben wir die Epiphanie Jesu Christi. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt das Haupt und siehe dir entgegen. Du kommst uns ja zum Segen. Und wer da sagt, der Herr kommt noch lange nicht, der wird sich dann sinnlos betrinken in der Rauschsucht der letzten Zeit und wird seine Brüder und Schwestern schlagen und ihnen Wunden zufügen. Ich möchte Sie keineswegs zu Visionen einladen. Wie die Schirmacher hat einmal gesagt, wenn ich vor meinem Bett irgendeinen Engel sehen würde oder vermeintlich Jesus oder die Mutter Maria, würde ich sagen, verschwinde. Das war Willi Schirmacher. Bruder Langenberg hat gesagt, ich hatte einmal in jungen Jahren eine Vision Jesu, ganz kurz. Da hat Jesus zu mir gesagt, Heinrich, du liebst mich nicht, sonst hättest du keine Angst vor mir. Siebtens. Richter 5, 31. Also mögen umkommen deine Feinde, Jahwe, aber die ihn lieben, sind wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft, in ihrer vollen Strahlkraft. Ja, das würden wir uns wünschen, dass wir manchmal von einem Berg der Begegnung mit dem lebendigen Gott herabkommen könnten wie Mose, und dass dann unser Gesicht in der Gemeinde Gottes strahlen könnte vom Abglanz seiner Herrlichkeit. Auch als Dokumentation dafür, dass wir dem Herrn nahestehen und dass wir mit ihm geredet haben. Dann legte er eine Decke auf sein Angesicht, damit die Söhne Israels nicht das Dahinschwinden der Herrlichkeit des alten Bundes sehen möchten. Denn die Herrlichkeit des alten Bundes war eine vergehende Herrlichkeit. So deutet es Paulus. Aber jedes Mal, wenn er wieder umkehrte zum Herrn, als Vorbild Israels, um ihm zu begegnen, im Zelte der Zusammenkunft erneuerte sich der Glanz der Herrlichkeit auf seinem Gesicht. Aber so ist es heute nicht mehr. Wir haben diesen Schatz in irdenen, tönernen, anfechtbaren, zerbrechlichen, unansehnlichen Gefäßen. Diesen Schatz des Lichtglanzes der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi, den er in unseren dunklen Herzen hat aufleuchten lassen. Und warum in tönernen Gefäßen? Damit es sich erweise, dass die Kraft von Gott stamme und nicht aus uns. Noch einmal das Wort. Also mögen umkommen deine Feinde, Jahwe, aber die ihn lieben, sind wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Und das sollte eben doch wachsen, in irgendeiner Weise wahr werden in unserem Leben. Die Sonne gibt Wärme. Sie vermittelt Heilung, Wachstum, Licht und Farbe. Denn Farbe haben nicht die Gegenstände dieser Welt. Sie haben nur die Eigenschaft, bestimmte Farben des Spektrums der Sonne wiederzuspiegeln. Und die Erde steht in einer gebührenden, wohl ausbalancierten Entfernung zur Sonne, sodass ihr die segensreichen Einflüsse der Sonne zugutekommen. Das hat der lebendige Gott so gemacht. Stünden wir näher an der Sonne, dann würde die ganze Erde auflodern im Feuerbrand. Und stünden wir weiter weg, dann würde die Erde zu einem einzigen Eisbatzen zusammenfrieren. Aber so kann die Wärme der Sonne allen Wesen dieser Erde zuteil werden, ihnen Wachstum vermitteln, den Pflanzen die Energie vermitteln für das Chlorophyll und damit die Nahrungsgrundlage für alle pflanzenfressenden Tiere, letzten Endes dann auch für die Raubtiere, Licht und Farbe und Heilung. Und da müssen wir uns die Frage stellen, was geht eigentlich von uns aus? Wärme oder Kälte? Heilung, zumindest Kräfte der Errettung oder des Verderbens und des Todes? eine Wirkung, die andere zum Wachstum anregt oder andere in unserer Umgebung verkümmern lässt. Auch in der allerengsten Umgebung der Familie und der Ehe. Geht von uns Licht aus oder sind wir Finsterlinge? Bringen wir Farbe in unser Leben und in das Leben anderer? Oder leben wir in einer einzigen Grauzone und Eintönigkeit? Epheser 3,10: Damit jetzt in der Gegenwart an der Gemeinde, den Fürstentümern und Gewalten in der unsichtbaren Welt die buntfarbige Weisheit Gottes kundgetan werde. Aber nicht nur denen da droben, sondern auch denen hoffentlich in unserer unmittelbaren Umgebung. Der Weg des Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das immer heller leuchtet bis zur vollen Tageshöhe. Sprüche 4, Vers 18. Also noch einmal. Also mögen umkommen deine Feinde, Jahwe, aber die ihn lieben, sind wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Möchte schließen mit drei Gottesworten. Psalm 145, Vers 20. Jahwe ist Wächter oder Bewahrer aller derer, die ihn lieben. Sprüche 8, Vers 17. Ich liebe, die mich lieben, und die mich frühe suchen, werden mich finden, spricht die Weisheit Gottes. Und Sprüche 29, Vers 3. Ein Mann, der die Weisheit liebt, ein Mann, der Christus liebt, erfreut seinen Vater, den Vater unseres Herrn Jesus Christus.
Vielen Dank für das Wort. Wir haben heute Abend über das Thema gesprochen, wo bei uns allen, fast allen, sage ich mal, fast allen, in den fast der ganzen Christenheit der größte Mangel herrscht, die Liebe. Man redet viel darüber. Man redet sogar über die Inspiration der Liebe heute. Aber ob man sie lebt und praktiziert, das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Gott ist Liebe. Und wir sollen so vollkommen werden, wie unser himmlischer Vater. Darum bitten wir heute Abend. Wir beten. Vater der Herrlichkeit, habe Dank, dass du Liebe bist. Und dass du uns aus deiner Liebe heraus erwählt hast. Nicht aus irgendwelchen dunklen Gefühlen oder Trieben, die du absolut nicht besitzest, sondern aus deiner großen Liebe, dass du wächst, dass du gemehrt wirst. Und du willst uns zur Vollkommenheit führen, vollkommen wie du, unser himmlischer Vater. Was für ein gewaltiges Ziel! Dann haben wir gehört heute Abend, dass wir sogar hineinschauen dürfen in dich, durch den Geist, der aus Gott ist, und damit erkennen dürfen, was das innere Wesen Gottes ist. Wieder treffen wir auf die Liebe. Dann dürfen wir zurückfragen, was uns oft bewegt. Und dann merken wir einfach, dass wir dich brauchen, Herr Jesus, dass nach Römer 5 die Liebe in unsere Herzen ausgegossen sein muss, damit wir wieder lieben können. So fülle uns einfach mit deiner Gnade, dass meine Bitte heute Abend mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit deiner ganzen Gegenwart, wohne du in uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So wollen wir dich anbeten am Schluss dieser Stunde und dir danken, dass wir etwas erkennen durften von dir, von deinem Wesen hineinschauen durften in dich. Lass es uns bewahren, aber lass es uns auch umsetzen in die kleine Münze des täglichen Lebens, dass wir lieben können in der Kraft und im Geist und in der Liebe Gottes. Segne uns miteinander noch einmal oder wieder einmal, will ich bitten für dieses Haus und unsere Häuser und Familien zu Hause, was wir zurückgelassen haben. Lass doch du deine gnädige Hand über alles, was uns anbefohlen ist, legen mögest, auch über Volk, unser Volk und unsere Obrigkeit gerade am heutigen Tage. Vater, wir beten dich an im Namen Jesu und danken dir. Amen. Amen.